Wir lassen das Lied, die Bilder, die wir gesehen haben, noch ein wenig einwirken. Wenn wir den vertrauten Text lesen, der uns gegeben worden ist in der Bibel, so sind wir so sehr gewöhnt daran, dass wir oft es nicht im vollen Maßen beurteilen können, was dort eigentlich geschehen war. Und natürlich, sowas rüttelt auf. Warum musste dieses geschehen? Wir haben heute Morgen schon davon gehört, dass Gott es eigentlich sehr gut alles geschaffen hat. Es war vollkommen. Die ganze Welt war vollkommen gut geschaffen von Gott. Es war sehr gut, sagt der Herr. Er schafft sich ein Ebenbild. Er schafft sich einen Menschen, der seinem Ebenbilde entspricht. Und dieser Mensch ist sündlos und lebt im Garten Eden, bis eins in sein Leben hineintritt, was ihn völlig verstümmelt vor Gott, was ihn völlig anders macht. Die Sünde verdirbt den Menschen. 1. Mose 1, 26 bis 27. Und Gott sprach: Lasst uns den Menschen machen. Nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch ist ein Bild Gottes hier auf der Erde. Das ist nicht der Text, über den ich heute predigen wollte, aber das als Einstieg, denke ich, macht es uns noch viel klarer, wieso so ein großes Opfer geschehen sollte. Der Mensch wird verstümmelt durch die Sünde. Er hat keinen Zutritt mehr zu Gott. Gott verstößt ihn aus dem Garten. Er hat zwar einen Zutritt, in dem dass er beten kann, aber diese Gemeinschaft mit Gott kann er nicht mehr haben, weil Gott und Sünde niemals, niemals Gemeinschaft haben können. Und nun schuf Gott ein zweites Ebenbild. Jesus Christus. Gott schickt seinen Sohn Jesus Christus, sein Ebenbild, hier auf diese Erde. Römer 8, Vers 28 und 29. Verse, die wir oft für einen anderen Fall benutzen, aber ich möchte sie trotzdem lesen. Römer 8, Verse 28 und 29. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten, denen, die nach einem Vorsatz Gerufene sind. Weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, wem? Dem Sohne, gleichgestaltet zu sein, sodass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Warum musste Jesus, das Ebenbild Gottes, warum musste er verstümmelt werden? Warum musste er so großes Leiden ertragen? Weil Gott uns zeigen wollte, wie ernst er es mit einer jeden Sünde nimmt und weil er zeigen wollte, dass wir in so einem Zustand sind. Wir sind verstümmelt durch die Sünde, die wir in unserem Leben begangen haben. Wir sind in dem Zustand, in den Jesus versetzt wurde, damit wir wieder zur Herrlichkeit Gottes gelangen können. Damit wir wieder Gott ähnlich werden können. Deswegen kam Jesus. Und er sagte, bleib du da stehen. Ich gehe für dich ans Kreuz. Ich werde das, was du bist, damit du das werden kannst, was vor Gott angenehm ist. Wieder zum Ebenbild Gottes, so wie Gott es sich gedacht hat mit dem Menschen. Dieser Weg der Erniedrigung, der ist uns ganz gut beschrieben in dem Philipperbrief. Philipperbrief Kapitel 2. Ich lese vom ersten Vers. Philipper Kapitel 2 von Vers 1 bis zu Vers 8. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Die Stufen der Erniedrigung Jesu, ich habe das in drei Stufen unterteilt. Als erstes möchte ich erwähnen, dass Jesus, der eigentlich Gott ist, Gott war, alles aufgegeben hat. Seine ganze Herrlichkeit, all die Herrlichkeit, die er im Himmel hatte, die Engel dienten ihm. All das, was er hatte, hat er aufgegeben. Es ist schon eine große Stufe, die er uns entgegen kann. Warum tat er das? Und die Folge dieser Verse im Philipperbrief macht es uns klar, wie wir gesinnt sein sollten. Wir sollen einander entgegenkommen. Wir haben es schon im Gebet von Jakob gehört. Wir sollten einander annehmen. Wir sollten einander so annehmen, wie Jesus uns angenommen hat. Und dann kommt dieses Beispiel, das der Apostel Paulus uns gibt in Jesus Christus. Und er sagt, so wie Jesus Christus gesinnt war, so sollt auch ihr es tun. Er gab seine Herrlichkeit auf. Seine Stellung gab er auf. Er wurde den Menschen gleich. Wir lesen in Jesaja 53. Er wuchs auf wie ein Spross im dürren Erdreich. Und wir sahen in ihm keine Gestalt. Er war nichts Besonderes. Er war wie ein Mensch. Und wir konnten ihn anfassen und wir haben ihn angefasst und haben gesehen, es ist ein Mensch. Er hat die Leiden gehabt wie ein Mensch. Er hatte Durst, er hatte Hunger. Er litt unter der Sonne, unter der Kälte. Jesus hat dieses große Vorrecht im Himmel zu sein aufgegeben, wegen uns. Erste Stufe, er gibt seine Herrlichkeit auf, um uns zu zeigen, wie wir einander annehmen sollen. Ich weiß nicht, ob wir es so umsetzen können im Leben, wie Jesus es getan hat. Aber es bleibt immer noch ein großes Beispiel für einen jeden von uns. Wie ist es eigentlich, wenn wir etwas unbedingt haben müssen im Leben? Wie ist es eigentlich, wenn wir unbedingt etwas besitzen müssen und wir meinen, wir können ohne das nicht leben? dann setzen wir alle Mühe daran und alle Energie, um das wieder zu erlangen, was wir vielleicht schon mal gehabt haben. Aber ich denke, Gott nimmt uns oft etwas ganz gezielt, damit wir sehen können, dass wir auch ohne das auskommen können. Dann vergessen wir nicht, was in Römer 8, Vers 28 und 29 steht. Warum dient alles uns zum Guten? Wirklich alles. Damit wir seinem Ebenbilde, dem Sohne, gleichgestaltet werden. Das ist das Ziel Gottes. Und lass es uns nicht befremden, wenn irgendetwas in unserem Leben geschieht. Und ich denke, es geschieht früher oder später in einem jeden Leben etwas, wo vielleicht plötzlich etwas genommen wird, was wir bis dahin hatten. Und wir vermissen es vielleicht ganz stark. Bei einem ist es vielleicht die Gesundheit, bei einem anderen etwas anderes. Gott macht nie einen Fehler. Das ist das Ziel Gottes mit dem, was er tut, damit wir Jesus ähnlicher werden, seinem Ebenbilde, dem Sohne, ähnlicher werden. Gott ist nur gut. Er macht nie einen Fehler. Deswegen sagt der Apostel Paulus auch im Philippa, ich meine es Kapitel 4 oder 3, dass Murren eins der Grundsünden ist mit dem, was Gott in unserem Leben zugelassen hat. Lasst uns nie darüber unzufrieden sein. Lasst uns dankbar sein. Denn Gott macht nie einen Fehler. Jesus hat sehr viel verlassen, um uns dieses vorzuleben, um uns die Rettung zu bringen, um uns es zu zeigen, wie wir Gott näher kommen können. Es ist vielleicht noch ein kleines Beispiel aus dem Psalm 23. Wir sind so gewohnt, diesen Psalm uns zum Trost zu lesen. Und ich denke mal, sehr viele kennen den Psalm auswendig. Es geht mir genauso. Und dann lesen wir von dem Schaf, es ist auf einer schönen Weide, grünes Gras, frisches Wasser. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Alles wunderbar, alles schön. Und wir loben unseren Herrn und wir preisen ihn und wir sind froh, dass wir ihn haben. Ist doch alles richtig. Und dann kommt das Tal des Todesschattens, wo das Schaf vielleicht nicht mal den Hirten sieht. Aber es hört das Klopfen seines Stabes. Der Stab ist nicht, um die Schafe zu bestrafen. Der Stab ist dafür da, um die wilden Tiere von den Schafen wegzuhalten. Gott ist immer gut, auch wenn es durchs Tal des Todesschattens geht. Die zweite Stufe der Erniedrigung ist uns im Vers 7 beschrieben, sondern sich selbst entäußerte. Er nahm nämlich die Gestalt eines leibeigenen Knechtes an, wurde nämlich den Menschen gleich. Ich denke, dieses, was wir alles gelesen haben, dass er sich entäußerte, dass er die Gestalt eines Menschen annahm, eines Knechtes annahm, das beschreibt alles ein und dasselbe, dass Jesus einfach Mensch wurde. Und ich habe schon davon gesprochen, dass einfach Menschen ihn gesehen haben und gesagt haben, das ist ein Mensch, der lebt wie wir, der fühlt wie wir. Nikodemus spricht mit Jesus und sagt, ich weiß, du bist ein Prophet, aber du bist ein Mensch. Ich hoffe, dass der Nikodemus es irgendwann mal erkannt hat, dass er mit Gott gesprochen hat. Und dieser Jesus, der wird als Mensch gesehen. Er erniedrigt sich noch mehr, er verlässt die Herrlichkeit, aber er erniedrigt sich noch mehr und er wird zu einem Menschen, so wie du und ich. Er blieb allwissend. Er blieb immer noch allmächtig. Er blieb immer noch allgegenwärtig. Aber er verzichtete auf diese Eigenschaften für dich und für mich, um uns zu zeigen, wie beschränkt wir selbst sind, ein jeder von uns. Um uns zu zeigen, wie gefallen wir sind vor Gott. Die dritte Stufe haben wir gelesen in Vers 8. Und in der äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Er wurde nämlich gehorsam bis zum Tode an einem Kreuz. Er erniedrigte sich noch mehr. Er wurde wie ein Diener. Er wurde wie ein Knecht. Einer, der die tiefste Arbeit, die niedrigste Arbeit macht. Wissen wir noch, wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat? Dann sagt Jesus eigenartige Worte zu Petrus. Er sagt, wenn ich dies nicht bei dir tun darf, dann haben wir nichts gemeinsam mit dir. Wenn Jesus nicht diesen Weg gegangen wäre, hätten wir keinen Zugang zu Gott. Das ist die Botschaft der Bibel. Wenn wir diesen Weg gehen, den Jesus gegangen ist, dann gehen wir den Weg, dann folgen wir Jesus nach, dann können wir Gott näher kommen. Jesus verlässt die Herrlichkeit, er wird den Menschen gleich und er macht sich zum Knechte. Ich denke, jetzt eine Parallele zu ziehen zu uns, was vom Vers 1 im Philipperbrief geschrieben steht, ist der Sinn der, dass wir dem nachahmen sollen, dass wir die Gesinnung haben sollen. Obwohl wir heute verstärkt über das Leiden Jesu sprechen, möchte ich doch, dass dieser Sinn nicht verloren geht. Ich denke, vor dem Kreuz sind wir alle gleich. Und wenn wir vor dem Kreuz stehen, so sind wir alle gleich. Jesus ist am Kreuz. Aber wenn wir diesen Weg gehen, dann brauchen wir uns nicht überlegen, sind wir höher geachtet als die anderen. Denn das ist der Sinn, der in diesem Text steht. Sondern wir machen uns zu Dienern. Wir leben wirklich echt so. Denn Jesus war auch viel höher gestellt und er machte sich zum Diener. Er achtete uns in dem Sinne hoch, indem er sagte, bleib du ruhig und am Kreuz stehen. Ich gehe auf das Kreuz und ich bezahle für die Schuld. Ich tue das für dich. Es erfüllt mich immer wieder mit Ehrfurcht, wenn ich daran denke, dass ich selbst am Kreuz hängen sollte und Jesus es für mich getan hat. Denn lasst uns das ganz ernst nehmen, Geschwister. Jede einzelne Sünde wird Gott so richten. Jede einzelne Sünde ist des Todes wert. Und Gott wird kein Erbarmen haben, mit jeder einzelnen Sünde, die nicht durch Jesus Christus gesühnt ist. Ein Evangelist, der hatte eine Angewohnheit, Menschen, die zu ihm kamen, die sich bekehren wollten, zu fragen, wenn Gott dich heute, so wie du bist, für all deine Sünden in die Hölle schicken würde, in die ewige Verdammnis, hätte er so ungefähr das Richtige damit gemacht? Das ist eine gute Testfrage. Wie antworten wir auf diese Frage? Nur in Jesus allein, haben wir diesen Zugang zu Gott. Und wenn Jesus sich nicht erniedrigt hätte, wenn er nicht zum Knecht geworden wäre, wenn er nicht ans Kreuz gegangen wäre, und gestorben wäre für eine jede Sünde, die wir getan haben, hätten wir nicht diesen Zugang zu Gott. Galater, Kapitel 2, Verse 19 und 20. möchte ich noch gerne dazu lesen. Denn durch das Gesetz starb ich dem Gesetz, damit ich für Gott lebe. Mit Christus zusammen bin ich gekreuzigt worden. Aber ich lebe, nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich liebte und sich selbst für mich hingab. Lass uns das nie vergessen, Geschwister. Wir sprechen oft davon, dass wir ewiges Leben bekommen haben und vieles anderes. Aber lass uns das nicht vergessen. Jesus Christus ist derjenige, der das alles in sich verkörpert. Haben wir Jesus, haben wir das ewige Leben. Haben wir Jesus nicht, haben wir auch kein ewiges Leben. An Jesus allein entscheidet es sich, ob wir ewig leben oder nicht. Jesus allein ist derjenige, an dem Gott selbst das Ganze festgemacht hat. Und an dieses gedenken wir heute. Jesus allein ist heute unserer Ehre, Verehrung wert. Jesus Christus, der diesen Weg der Erniedrigung gegangen ist, mit der Menschwerdung des Knechtes Werdung. Das Kreuz zeigt uns, wer wir eigentlich sind. Denn in Jesaja haben wir gelesen, er ist für unsere Sünden gestorben. Ich sollte eigentlich da sein. Aber er hat es für dich und mich getan. Welch eine Freude. Welch eine freudige Botschaft. Lasst uns ihn anbeten. Wir stehen noch auf dazu.